Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Bis zu 2% mehr Lohn, das fordert der Schweizer Angestelltenverband. Der Euro wird stärker, die Märkte reagieren positiv auf die 9 Milliarden für Griechenland. Dann Steuerstreit mit Deutschland, ein Schweizer Privatbankier zeigt sich kompromissbereit, später in unserer Sendung. Und um 13 Uhr Wendepunkte, als die NATO Bomben auf Belgrad warf und den Kosovo-Krieg beendete. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Das Wichtigste von heute Mittag zuerst im Überblick, Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz hat ihre Lohnforderungen für das kommende Jahr bekannt gegeben. Für die Beschäftigten in der Maschinen- und Metallindustrie verlangt sie eine Lohnerhöhung von 1,5%. Beschäftigte in der Elektro- und der Pharmaindustrie sollen 2% mehr Lohn erhalten. Von einer Krise in diesen Branchen könne keine Rede sein, findet die Gewerkschaft. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen seien voll. Um einen Stellenabbau zu verhindern, sollten kriselnde Unternehmen die Arbeitszeiten für ihre Angestellten aber vorübergehend verlängern können, so die Gewerkschaft. Nach der Einigung über ein neues Hilfspaket für Griechenland ist der Eurokurs weiter gestiegen. Er erreichte in den letzten Stunden vorübergehend einen Wert von fast 1.19 Franken. Auch gegenüber dem japanischen Yen konnte die europäische Gemeinschaftswährung zulegen. Gegenüber dem US-Dollar blieb sie stabil. Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone hatten sich gestern auf eine neue Finanzspritze für Griechenland geeinigt, im Umfang von 109 Milliarden Euro. Zudem erhält Griechenland für seine Kredite bessere Konditionen. Der Druck der amerikanischen Justiz auf die Credit Suisse steigt. In den USA wurden weitere CS-Mitarbeiter angeklagt, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Betroffen sind 3 ehemalige CS-Mitarbeiter und 1 selbstständiger Schweizer Anlageberater. Das hat die Credit Suisse gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Die Bank Julius Baer hat seit Jahresbeginn fast 25% weniger verdient. Der Gewinn beträgt 196 Millionen Franken. Grund für den Gewinneinbruch sei der starke Franken, teilt die Bank mit. Gedrückt wurde das Ergebnis auch durch eine einmalige Zahlung an Deutschland. Die deutsche Justiz stellte dafür die Ermittlungen gegen die Privatbank ein. Es ging um unversteuerte deutsche Vermögen. Umsatz und Gewinn des Saatgutherstellers Syngenta sind im ersten Halbjahr 2011 gestiegen. Der Umsatz stieg um 14% auf 7,7 Milliarden Dollar und der Gewinn stieg ebenfalls um 14% auf 1,4 Milliarden Dollar. In der Schweiz sind im letzten Halbjahr gut 6% mehr neue Autos verkauft worden. Diese Zahl meldet das Unternehmen Eurotax Glass. Demnach haben auch die Verkäufe von Occasion-Wagen um über 6% zugenommen. Dass die Tessiner Kantonsregierung die Grenzgängersteuer seit Juni nur zum Teil an Italien abliefert, ist legal. Das zumindest ist die Einschätzung der Tessiner Staatsanwaltschaft. Der Strafbestand des Machtmissbrauchs sei nicht erfüllt. Ein Bürger hatte gegen die Regierung geklagt. Die Tessiner Kantonsregierung hatte ihren Schritt damit begründet, dass Italien sich trotz jahrelangem Druck der Schweiz weigert, über eine Anpassung dieser Steuer zu verhandeln. Der mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher Goran Hadžić ist auf dem Weg zum UNO-Tribunal in Den Haag. Das berichten serbische Medien unter Berufung auf die Behörden. Hadžić war am Mittwoch verhaftet worden. Dem ehemaligen Führer der serbischen Minderheit in Kroatien wird vorgeworfen, er habe während des Bürgerkriegs Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Bei den Galapagos-Inseln im Pazifischen Ozean haben die Behörden ein Schiff gestoppt mit über 350 toten Haien an Bord. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur von Ecuador. Gegen die Besatzung des Bootes wird ermittelt. Rund um die Inseln ist es verboten, Haie zu jagen. Die Inselgruppe gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.
12.35 Uhr. Zum Start in den Lohnherbst, mitten in diesem kühlen Sommer, gleich mehr hier im Rendezvous. Außerdem der neue Rettungsanker für Griechenland hat die Märkte beruhigt, aber ausgestanden ist die Eurokrise nicht, sagt unser Mann in Brüssel. Auslandschweizer, wie die Parteien sie als Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen. Der junge Ägypter Hussein, wie er zufällig zum Revolutionär wurde und Gerechtigkeit entdeckte. Gauner in Lenzburg, wie der Aargau seine Schlösser vermarktet. Und um eins der Frühling 1999, als die NATO Serbien bombardierte. Was die NATO zum Schutz der Kosovo-Albaner tat, war für viele das falsche Mittel, auch für den deutschen Friedensforscher und Politiker Egon Bahr.
Wir können und dürfen die Augen nicht verschließen, dass die Bombenopfer auch Tote sind, auch Menschen sind. Und darüber hinaus, Jugoslawien ist doch zurückgebombt worden, um 30, 40, 50 Jahre seiner Entwicklung.
Die Bombardierung war der Wendepunkt im Krieg und war auch ein Wendepunkt in der Frage, wann mischt sich die NATO ein in einen Konflikt. Mehr dazu um 13 Uhr, zunächst aber Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.071 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.18,35 gehandelt, der Dollar zu 82,12 €. Das Wetter. Im Norden wechseln sich sonnige Abschnitte mit starker Bewölkung ab. Vorerst gibt es nur lokal Regen. Am Abend oder in der Nacht wird es in den meisten Regionen nass. Die Höchsttemperatur liegt um 20 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne. In den Bergen gibt es am Abend örtlich Regen oder Gewitter. Es ist warm mit bis zu 26 Grad. Am Wochenende bleibt es im Norden wechselhaft mit vielen Wolken, einigen sonnigen Abschnitten und einzelnen Regengüssen. Am häufigsten nass ist es am Samstag in den Alpen. Dabei fällt Schnee, zum Teil bis gegen 2000 Meter. Im Süden scheint oft die Sonne, am Samstag gibt es jedoch örtlich Regen. Im Norden ist es sehr kühl mit maximal 18 Grad, im Süden gibt es 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stockender Verkehr auf der A2 Richtung Luzern zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen. Dann auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Bereits 5 Kilometer Stau und 40 Minuten Wartezeit. Die Autobahn-Einfahrt Göschnen ist gesperrt. In Fahrtrichtung Norden stockender Verkehr vor dem Gotthard-Südportal in Airolo. Dann in der Nordwestschweiz Stau auf der A3 Richtung Basel zwischen Rheinfelden-Ost und der Verzweigung Augst. Wegen eines Unfalls wird der Verkehr bis voraussichtlich 13 Uhr einstreifig geführt. Weiter stockender Verkehr auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Schließlich bleibt in der Zentralschweiz die Hauptstrasse zwischen Beromünster und Menziken wegen eines schweren Unfalls bis voraussichtlich 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Jetzt stehen also die ersten Lohnforderungen fest für das kommende Jahr. Die Angestellten Schweiz, das ist die Arbeitnehmerorganisation der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie mit ihren rund 24.000 Mitgliedern, sie will also bis zu 2% mehr Lohn. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Der Zeitpunkt für Lohnerhöhungen sei nicht richtig, hieß es letztes Jahr von Arbeitgeberseite. Der Aufschwung nach der Rezession sei zu schwach. Diesmal wirft die Euro-Krise ihren Schatten auf die Schweizer Wirtschaft. Dessen ist sich Stefan Studer, der Geschäftsführer der Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz, bewusst.
Man muss sicher flexibel sein in dieser Lohnrunde. Es wird sicher nicht ein Prêt-à-porter-Lohnrunde werden, sondern der Massanzug ist angesagt.
Ein Massanzug auf die Situation der einzelnen Unternehmen zugeschnitten. Gewisse Größen geben die Angestellten Schweiz dennoch vor. 1,5% mehr Lohn für die Arbeiter im Maschinenbau, in der Metallindustrie und in der Chemie. 2% mehr Lohn für die Beschäftigten in der Elektroindustrie und in der Pharmabranche. Trotz des starken Frankens, die meisten Unternehmen seien gut aufgestellt, die Auftragsbücher seien voll. Daher sperren sich die Angestellten in Schweiz auch nicht grundsätzlich gegen längere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn.
Wir stehen dieser Diskussion der Arbeitszeitverlängerung offen gegenüber. In Einzelfällen, in dort, wo es wirklich betrieblich notwendig sein sollte. Der Vorteil einer solchen Maßnahme liegt darin, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass die Löhne nicht gekürzt werden.
Offen für längere Arbeitszeiten und Lohnverhandlungen auf der Ebene einzelner Betriebe, damit geben sich die Angestellten Schweiz vergleichsweise moderat. Der traditionell kämpferische und deutlich größere Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB spricht sich dagegen für generelle Lohnerhöhungen aus, wie Kommunikationschef Peter Lauener sagt.
Die Schweizer Wirtschaft läuft größtenteils gut. Rund 90% der Beschäftigten arbeiten in Branchen, in denen es gut läuft. Die Leute haben hart gearbeitet, die Produktivität ist gestiegen und die Prognosen für das nächste Jahr sind allesamt positiv.
Und deshalb brauche es, Zitat, anständige Lohnerhöhungen für alle. Mit konkreten Lohnforderungen hält sich der Gewerkschaftsbund noch zurück. Diese würden Ende August bekannt gegeben. Der Unternehmerverband Swissmem hält lediglich fest, dass die Löhne in den einzelnen Betrieben auszuhandeln seien und dass deren wirtschaftliche Situation ausschlaggebend sei. Allerdings, wahrscheinlich werde bei manchen Unternehmen nicht viel drin liegen, wegen des starken Frankens. Aus Sicht der Arbeitgeber ist klar, die Lohnforderungen kommen auch diesmal nicht zum richtigen Zeitpunkt.
Die Märkte jubeln, der Eurokurs steigt. Die Beschlüsse des Euro-Sondergipfels gestern, sie scheinen ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Tatsächlich haben die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder gestern große Schritte getan. Aber sie sind noch nicht aus der Gefahrenzone, das sagt unser EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Endlich kann Griechenland durchatmen. Es erhält ein zweites großes Hilfsprogramm vom Rettungsschirm der Euro-Länder und auch die Banken verzichten im großen Stil auf Ansprüche. Und sowohl die Banken wie der Schirm stellen endlich tiefe Zinsen in Rechnung und sie lassen Griechenland viel mehr Zeit, die Rede ist von bis zu 30 Jahren, um seine Schulden zurückzuzahlen. Um das Urteil der Finanzmärkte braucht sich das Land damit auf lange Zeit hinaus nicht mehr zu kümmern. Es kann jetzt durchatmen, aber zur Ruhe kommt es nicht. Dringende große Reformen stehen an. Eines nahen Tages müssen alle Griechen ihre Steuern bezahlen, auch die Reichen. Der Staat muss privatisieren und die Wirtschaft öffnen. Korruption und Schwarzarbeit müssen massiv zurückgehen. Doch selbst wenn diese Reformen gelingen, bleibt der 350 Milliarden Euro Schuldenberg wohl zu groß. Der Rettungsschirm will ihn mit Rückkäufen griechischer Staatsanleihen vom Markt zwar verkleinern, aber nur um 12,6 Milliarden. Da könnte man aber nachlegen, denn dieser Anleihenrückkauf muss keine einmalige Aktion bleiben. Mit dem grünen Licht der Europäischen Zentralbank und der Euroländer darf der Schirm weiterkaufen. Überhaupt der Schirm. Seine Kompetenzen wurden gestern auch sonst massiv erweitert. Neu soll er auch Geld bereitstellen für krisenbedingt schlingernde Banken. Und er soll wie der Internationale Währungsfonds Kredite für Länder in Aussicht stellen, die in den Schuldenstrudel geraten könnten. Denn Vorsorgen kostet weit weniger als Notretten. Das sei der Auftakt zu einem europäischen Währungsfonds, sagt Frankreichs Präsident Sarkozy. Und das ist richtig, wenn man die Betonung auf den Auftakt legt. Denn solange die Staaten den Rettungsschirm an die kurze Leine nehmen und jeden seiner Schritte kontrollieren wollen, werden seine Programme von Zögern und politischer Unsicherheit begleitet sein. Und woher der Rettungsschirm das Geld nehmen soll für die neuen und potenziell sehr teuren Aufgaben, blieb gestern unklar. Hilfsprogramme aber für Griechenland sind wohl ein Klacks verglichen mit einem vorsorglichen Kredit für Italien, Europas drittgrößte Volkswirtschaft und die Volkswirtschaft mit dem größten Schuldenberg. Die Finanzmärkte aber glauben erst an einen Kredit, wenn sie die Sicherheiten dafür sehen. Auch hier könnten die Euro-Länder also schon bald zum Nachlegen gezwungen sein. Und so bleibt der Eindruck, dass die Politiker weiterhin die kleinstmöglichen Schritte nehmen, doch Märkte überzeugt man mit großen Gesten. Kohl und Mitterrand etwa seien zu solchen Gesten noch in der Lage gewesen, heißt es oft. Keine Frage, es waren große Europäer am Werk, als der Euro geschaffen wurde. Doch das gelang ihnen nur, weil sie die hohen politischen Kosten des Projekts damals vertuscht haben. Eine gemeinsame Währung ist ohne politische Integration und ohne Transfer von strukturstarken zu strukturschwachen Ländern nicht zu haben. Der Euro kam als offene Rechnung zur Welt. Die Politiker heute müssen diese Rechnung begleichen. So etwas ist nicht möglich mit großen europäischen Gesten, sondern nur mit harter politischer Kleinarbeit. Und der Gipfel gestern hat gezeigt, an Europas Spitze gibt es derzeit zwar keine großen, aber immerhin hart arbeitende Europäer.
Viertel vor eins im Rendezvous von Schweizer Radio DRS. Rund 700.000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland. Davon haben sich 135.000 registrieren lassen für die Wahlen im Herbst. Ein beträchtliches Wählerpotenzial, das auch die Parteien jetzt entdeckt haben. Mehr und mehr treten sie darum mit Listen an, auf denen ausschließlich Auslandschweizer kandidieren. Aber der Nutzen dieser Listen ist umstritten und nicht jede Partei, die um Auslandschweizer wirbt, kämpft dann auch um deren Anliegen. Inlandredaktor Oliver Washington.
Auch die FDP weiß, dass die 135.000 eingeschriebenen Auslandschweizer ein beträchtliches Wählerpotenzial darstellen. Trotzdem verzichtet sie als einzige der großen Parteien auf Auslandschweizer Listen. Warum? Samuel Lanz, Präsident der FDP-Sektion International, sagt:
Auslandschweizer Listen sind einfach gesagt billiger Stimmenfang auf Kosten der Anliegen der Auslandschweizer.
Deutliche Worte von Samuel Lanz. Er argumentiert, dass Kandidaten aus dem Ausland keine Chance hätten, gewählt zu werden. Die anderen Parteien würden mit solchen Listen lediglich Wähler aus dem Ausland zu ködern versuchen. Die Stimmen kämen dann aber dank Listenverbindungen den normalen Listen mit den hier lebenden Kandidaten zugute. Und was dabei verloren gehe, seien die Anliegen der Auslandschweizer. Die FDP International unterstützt deshalb Kandidierende aus der Schweiz, welche sich für die Anliegen der Auslandschweizer einsetzen. Die Kritik von FDP-Mann Lanz richtet sich vor allem gegen die SVP. Sie hat hier die Nase vorne und tritt bereits in 8 Kantonen mit Auslandschweizer Listen an. Alles billiger Stimmenfang, SVP-Generalsekretär Martin Baltisser.
Nein, die Motivation ist ganz klar auch von den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ausgehend innerhalb der Partei, dass sie eben auch aktiv hier eine Rolle spielen möchten. Sie nehmen diese Rolle innerhalb der Parteigremien wahr, sie möchten sie aber eben auch nach außen wahrnehmen und deshalb treten sie entsprechend auch an.
Die SP, die Grünen und die CVP treten dieses Jahr erstmals in einigen Kantonen mit Auslandschweizer Listen an. Auch sie weisen die Kritik zurück, dass es ihnen lediglich um billigen Stimmenfang gehe. Der Präsident der Auslandschweizer Organisation, Rudolf Wiede, freut sich über diese Listen und das intensivere Werben der Parteien um die Auslandschweizer, fügt aber an:
Aus Auslandschweizer Sicht ist dann viel wichtiger, dass sich die Parteien wirklich der spezifischen Anliegen der Auslandschweizer annehmen und etwas dafür tun in den nächsten 4 Jahren.
Die Auslandschweizer Organisation fordert etwa, die Möglichkeit per Internet zu wählen müsse ausgebaut und der Abbau der konsularischen Vertretungen im Ausland müsse gestoppt werden. Alle Parteien versichern zwar, wie wichtig ihnen die Anliegen der Auslandschweizer sind, nicht alle lassen den Worten aber auch Taten folgen. Die Auslandschweizer Organisation hat zusammengestellt, wie sich die Parteien im Parlament verhalten haben bei 16 für die Auslandschweizer wichtigen Abstimmungen. Das Resultat: FDP, CVP, SP und Grüne unterstützen die Anliegen der Auslandschweizer Organisation in etwa gleich. Ausgerechnet die SVP aber, mit den meisten Auslandschweizer Listen, sagt eigentlich immer Nein. Die SVP will dies nicht kommentieren. Dieses Resultat aber wird nächstens in der Schweizer Revue veröffentlicht, nicht als Wahlempfehlung, wie Rudolf Wieder betont, sondern als Wahlinformation.
Der Bericht von Oliver Washington. Die Schweizer Banken müssen unter internationalem Druck das Geschäft mit unversteuertem Schwarzgeld aufgeben. Aber was tun mit dem Schwarzgeld, das schon hier ist? Mit Deutschland zum Beispiel verhandelt die Schweiz hinter verschlossenen Türen zäh über eine Lösung. Dem Vernehmen nach fordert Deutschland einen milliardenschweren Vorschuss. Darüber ist unter den Banken ein Streit ausgebrochen. Jetzt gibt es Unterstützung für diese Lösung von der größten reinen Schweizer Privatbank, von der Bank Julius Baer. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Für Boris Collardi, den 37 Jahre jungen Chef der Privatbank Julius Baer, ist klar, er will, dass die Schweiz möglichst rasch mit Deutschland zu einer Einigung kommt. Deutschland ist für seine Bank ein sehr wichtiger Markt. Und das Problem mit dem Schwarzgeld ist naturgemäß bei Privatbanken wie Julius Baer größer als bei beispielsweise kleinen Regionalbanken. Entsprechend ist Collardi auch bereit, sich ein solches Abkommen etwas kosten zu lassen.
Absolut, wir sind uns in der Pflicht, wir unterstützen das Abkommen und wir können nicht jetzt sagen, nein, der Teil gefällt mir und der Teil gefällt mir nicht, das ist eine Paketlösung.
Dabei geht es unter anderem um eine A-Konto-Zahlung, die Deutschland fordert. Eine Mindestsumme, die der deutsche Fiskus bei einer Einigung mit der Schweiz im Minimum bekommen will. Wie viel Geld Deutschland als Vorschuss fordert, ist nicht bekannt. In der Presse kursieren rund 10 Milliarden Franken.
Aber wir kennen nicht heute alle Zahlen von allen Banken, aber das kann durchaus ein möglicher Zahl sein.
Berappen müssen diesen Vorschuss die Banken. Aber nicht alle, wie Pierin Vinzenz von der Raiffeisenbank neulich klarmachte. Er sieht sich nämlich nicht in der Pflicht, habe seine Bank noch nie im großen Stil auf Schwarzgeld aus dem Ausland gesetzt. Boris Collardi hingegen sieht das anders. Er will seinerseits endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit, unter das Geschäft mit dem Schwarzgeld ziehen.
Wir wollen eigentlich in diese neue Welt, in diese neue Private Banking Welt sicher reinkommen und aktiv eine aktive Rolle spielen.
Und das koste halt etwas. Währenddessen überlegen sich die Kunden von Julius Baer und anderen Vermögensverwaltern, die Schwarzgeld in der Schweiz parkiert haben, was für sie das Beste ist. Noch einmal Boris Collardi.
Kunden warten gespannt auf, was die Ergebnisse von diesen Verhandlungen sind. Und die werden dann entscheiden, entweder die Abgeltungssteuer wahrzunehmen oder sich selbst zu deklarieren oder sich vielleicht für eine andere Lösung zu entscheiden.
Eine andere Lösung, zum Beispiel den Schweizer Banken ganz den Rücken zu kehren. Was die Abkommen, die die Schweiz unter anderem mit Deutschland anstrebt, den hiesigen Finanzplatz letztlich insgesamt kosten werden, ist schwierig abzuschätzen.
Auch am heutigen Freitag wird in Ägypten wieder demonstriert. Die Revolutionäre kämpfen hartnäckig weiter für ihre Vorstellung eines neuen Ägypten. Dass der Umsturz überhaupt möglich wurde, das hat ganz wesentlich mit den Armen zu tun. Die Armen, das sind in Ägypten 40 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung. Erst als auch aus den Elendsvierteln Demonstranten Richtung Tahrirplatz zogen, bekam der Aufstand die entscheidende Kraft. Bei vielen von ihnen hat die Revolution einen tiefen inneren Wandel ausgelöst, zum Beispiel beim 21-jährigen Hussein. Irin Meyer.
Es waren kleine Fluchten. Hussein gestattete sie sich jeweils in der Nacht auf Freitag, wenn die Arbeit in der Schneiderei ruhte. Dann machte er sich aus dem Armenviertel im Baba auf den langen Weg in die Kairoer Innenstadt. In einem plüschigen Kinosessel träumte er sich dann für ein paar Stunden weg in eine andere Welt. Auch in der Nacht auf Freitag, den 28. Januar 2011. Diesmal aber war das Erwachen besonders brutal. Um 4 Uhr früh, so erzählt Hussein, sei er noch ganz verträumt aus dem Kino getappt und habe sich unversehens mitten in einer Demonstration befunden. Überall Polizisten, die auf alles eingeschlagen hätten, was sich bewegt habe. Auch auf ihn. Von der eigenen Polizei so gedemütigt und misshandelt zu werden, aus dem Nichts, ohne etwas getan zu haben, das war ein Schock, sagt Hussein. Zum ersten Mal in seinem Leben habe der Begriff Ungerechtigkeit eine ganz persönliche Bedeutung bekommen für ihn, der sich nie mit Politik oder gesellschaftlichen Problemen auseinandergesetzt habe. Hussein, ein schlanker, fast zerbrechlich wirkender junger Mann, erzählt hochkonzentriert. Jede Einzelheit ruft er ab im Gedächtnis. Auffallend seine Ausdruckskraft, seine Bilder im Gespräch. Verstört bin ich nach Hause gegangen, erinnert er sich, habe mich auf mein Bett geworfen und geweint, aufgewühlt, hilflos, leer. Alles habe sich gedreht in seinem Kopf. Irgendetwas aber habe ihn gedrängt, gegen Mittag zurückzugehen ins Stadtzentrum. Ich wollte nur zuschauen, beobachten, was geschieht. Dann aber habe ich gesehen und gehört, was die Demonstranten gerufen haben. Freiheit, Gerechtigkeit, Würde. Und es war, als würden sie meine Sehnsucht formulieren, sagt Hussein. Und ein zweites Mal riss es den 21-Jährigen mit und er fand sich ganz vorn im Protestzug wieder, dort, wo die Polizisten schossen, mit scharfer Munition und aus Tränengaskanonen, dort, wo die Knüppel am heftigsten niedergingen. Das Seltsame sei gewesen, dass er keinen Zweifel gespürt habe und keine Angst, nicht einmal vor dem Tod, sagt Hussein. Hussein, bisher am Rand der Gesellschaft, stand mittendrin, als sich Ägypten aufmachte, den Despoten zu stürzen. 5 Monate später erzählt er seine Geschichte, sehr ruhig und staunt doch immer wieder selber, was ihm da widerfahren ist. Vor dem Aufstand lebte ich im Gefühl, einer von Millionen armer Ägypter zu sein, um den sich niemand scherte, der eigentlich keine Bedeutung hatte und auch keine Unterstützung zu erwarten hatte. Ich ging unter, verschwand in der Masse der Namenlosen, sagt Hussein. Nie sei es ihm in den Sinn gekommen, zu fragen, warum er nicht mehr in die Schule dürfe, nicht studieren dürfe. Warum es normal sei, schon als 16-Jähriger für ein paar Guinee 15 Stunden am Tag zu schuften. Wir haben die Reichen im Fernsehen gesehen, ihr Leben, ihre Villen und haben uns nicht einmal selber erlaubt, nachzudenken, sagt Hussein. Die Rollen des Lebens habe auch er schicksalsergeben angenommen. In den Monaten vor dem Aufstand aber, so sagt er, sei er immer unzufriedener und nervöser geworden, ohne sich klar zu werden, warum. Dann habe er von den ersten Demonstrationen und Toten in Suez erfahren und in Kairo, aber es sei außerhalb seiner Vorstellung gewesen, sich den Protesten anzuschließen. Ich wusste nicht wie, ich hatte keine Verbindung, keine Möglichkeit, sagt Hussein. Dass das Schicksal für ihn entschied, empfindet er als großes Geschenk. Die äußeren Dinge haben sich nicht geändert für ihn. Die ungeliebte Arbeit in der Schneiderei ist dieselbe, die Armut auch. Und trotzdem, nichts sei wie zuvor. Ich bin Teil von etwas. Früher habe ich mit meinem Land nichts zu tun haben wollen. Ich habe es als feindlichen Ort betrachtet, der mir ein hartes Leben beschert, so Hussein. Jetzt habe er Freunde, die viel mehr wüssten als er und ihn trotzdem respektierten, die ihm das Gefühl geben, auch auf ihn komme es an, ganz egal, wie sich die politische Lage entwickle und unabhängig davon, ob die Revolution glücke oder nicht. Und dann beschreibt er sich mit einer Metapher, die in jedem anderen Zusammenhang kitschig wirkte oder mindestens aus einem orientalischen Märchen stammen könnte. Ein Esel, der vor sich hin trottet und einen Sack auf seinem Rücken trägt, aber nicht merkt, dass darin Gold ist. So war ich, sagt Hussein. Nun sei der Sack geöffnet.
Die Schweiz hat viele schöne Schlösser, aber diese bringen Probleme mit sich. Ihr Unterhalt kostet viel, sehr viel und es ist schwierig, diese Schlösser sinnvoll und attraktiv zu nutzen. Darum drohen einige von ihnen zu zerfallen oder zu verstauben. Dass es auch anders geht, das zeigt der Kanton Aargau. Seit einigen Jahren haucht er seinen Schlössern neues Leben ein. Aktuell gerade dem Schloss Lenzburg und zwar mit sogenannten Gaunertagen. Marco Jacki berichtet.
Wischen, sauber wischen! Du, kannst da gerade den Knochen aufwischen? Jetzt hören wir auf, du! Hopp!
Landjäger Rudi hetzt Faganten über den Schlosshof. Das Lumpenpack, das Gesindel, ist angekettet an einen Karren. Rundherum stehen Menschen und schauen zu. Am anderen Ende des Schlosshofs erklärt Scharfrichter Hotz gerade einer Kindergartenklasse seine Folterinstrumente.
Das ist jetzt eine Daumenschraube. Da kann man rein tun, was man will. Es tut relativ fest weh.
Es sind Gaunertage auf Schloss Lenzburg. Organisiert vom Museum Aargau, dem historischen Museum des Kantons, zu dem auch die Schlösser Halwil, Habsburg und Wildeck gehören. Direktor Thomas Pauli.
Wir versuchen die Geschichte den Familien, den Kindern so näher zu bringen, dass sie sie auch verstehen, dass sie auch mit Lust und Spaß unterwegs sind, diese 2-3 Stunden auf der Lenzburg. Und wenn man nur eine Vitrine aufstellt mit einem Objekt drin und eine Tafel daneben stellt, dann reicht das eben nicht.
Menschen für Geschichte zu begeistern, das versucht das Museum Aargau beispielsweise auch in Vindonissa, dem früheren Windisch. Hier können Familien auf dem Legionärspfad in Rüstungen schlüpfen, Brot backen, Römer spielen. Verstaubte Vitrinen, Möbel hinter Absperrungen, Das bieten tatsächlich einige Schlösser in der Schweiz. Ein Graus für Thomas Pauli.
Ich finde einige Schlösser langweilig, das ist richtig, ja. Viele andere machen jetzt Ähnliches wie wir auch, wie zum Beispiel Schloss Chillon. Die haben sich jetzt auch zum Ziel gesetzt, dieses Schloss Chillon mit mehr Aktivitäten, mit spannenden Rundgängen, thematischen Rundgängen zu beleben, so wie wir das auch schon im Aargau machen.
Es gehe nicht darum, aus den Schlössern ein Disneyland mit Rutschbahnen zu machen. Im Vordergrund stehe nach wie vor die Bildung.
Stößt! Ladung! Fertig! Feuer!
Wer die Gaunertage besucht, zahlt Eintritt. Die Einnahmen decken die Ausgaben der Veranstaltung. Daneben kostet aber auch der Unterhalt der uralten Schlösser, und zwar viel. Der Kanton Bern ist deshalb daran, einige Schlösser zu verkaufen. Davon hält Thomas Pauli nichts. Schlösser zu erhalten sei eine Staatsaufgabe.
Weil sie Orte sind der kollektiven Erinnerung. Ich finde es schade, wenn vor allem so grosse, wichtige Standorte wie zum Beispiel Schloss Burgdorf einfach der Öffentlichkeit dann entzogen würden, weil es dann einen privaten Besitzer gäbe, der die Tore zumacht. Weil wir sehen ja das hier im Aargau, die Menschen strömen an diese Standorte, an diese Schlösser, aber auch Klöster, um sich eben an diesen Orten mit ihrer eigenen Geschichte befassen zu können.
Und die Menschen kommen tatsächlich. In den letzten 3 Jahren hat die Besucherzahl auf Schloss Lenzburg um 45% zugenommen. Schloss Lenzburg lebt mehr denn je.
Abtür ist Schallerei. Ue! Könnt nicht anfangen, die Ohren schlitzen.
Marco Jacke war für uns auf Schloss Lenzburg. Bomben auf Belgrad warf die NATO 1999 im Kosovo-Krieg. Ein Gespräch darüber mit einem Kritiker aus dieser Zeit gleich in den Wendepunkten nach Thomas Fuchs und den Schlagzeilen.
Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz stellt für das kommende Jahr folgende Lohnforderungen: plus 1,5% in der Maschinen- und Metallindustrie, plus 2% in der Elektro- und der Pharmaindustrie. Nach der Einigung über ein neues Hilfspaket für Griechenland im Umfang von 109 Milliarden Euro ist der Eurokurs weiter gestiegen. Er liegt gegenwärtig bei 1,1818 Franken. Und in Italien wird der öffentliche Verkehr bestreikt. Die Züge aus der Schweiz fahren deshalb laut der SBB nur bis zu den Grenzbahnhöfen in Chiasso und Brig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.